Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und wir sind in der zweiten Stunde. Das bedeutet, wir haben einen Gast hier in der Sendung. Er heißt Michael Butter, ist Amerikanist an der Uni Tübingen, aber nicht wegen Amerikanistik hier, sondern wegen seines Expertenstatus als Experte für Verschwörungsmythen, Theorien oder was gibt's noch für Begriffe für das Phänomen, mit dem Sie sich beschäftigen seit langer Zeit?
Also im Deutschen Erzählungen, Ideologien, Gedöns, ich bin ein großer Fan des Begriffs Verschwörungstheorie.
Theorie? Warum Theorie und nicht Mythos und nicht Schwurbeln?
Naja, das ist der international anerkannte Begriff. Es gibt in keiner anderen Sprache der Welt eine Debatte über diesen Begriff, nur im Deutschen. Es gibt aber praktisch in jeder Sprache, die ich kenne, also mit Ausnahme des Koreanischen, wo es keinen Begriff dafür gibt, ein direktes Äquivalent zur Verschwörungstheorie. Und letztendlich sind Verschwörungstheorien Theorien, weil sie Versuche sind, Wissen über die Welt zu generieren auf der Grundlage verknüpfter Annahmen. Nichts ist, wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall, alles ist miteinander verbunden. Ob diese Annahmen sinnvoll sind und man deshalb zutreffendes Wissen über die Welt bekommt, das ist für den Begriff Theorie erstmal nicht von Belang. Und ich glaube, der Theoriebegriff ist auch ganz gut, weil man damit diesen Graben nicht zu groß werden lässt zwischen denen, die daran glauben und denen, die nicht daran glauben, weil man dann sagen kann, es gibt halt zumindest eine Gemeinsamkeit. Man möchte auf beiden Seiten die Welt verstehen und erklären, man macht es nur radikal unterschiedlich. Das heißt jetzt nicht, dass Begriffe wie Mythen oder Erzählungen nicht angemessen sind. Ich glaube, die sind für bestimmte Aspekte und in mancherlei Hinsicht sehr gut. Ich bin Literaturwissenschaftler, das heißt Verschwörungserzählungen leuchtet mir sofort ein. Verschwörungstheorien sind auch Erzählungen. Das Problem ist nur, ich als Literaturwissenschaftler weiß, wir alle begreifen die Welt über Erzählungen. Die Welt kommt vielleicht nicht als Erzählung zu uns, aber wir formen immer Erzählungen über die Welt. Aber wenn wir von Verschwörungserzählungen sprechen, tun wir so, als hätten nur die einen die Erzählungen und die anderen hätten die Fakten und die Wahrheit. Und ganz so einfach ist es dann halt leider nicht immer. Und bei Verschwörungsmythen muss ich sagen, Mythos hat für mich immer so diese Assoziation von, das hat eine lange Geschichte. Also Mythos der jüdischen Weltverschwörung, super Begriff. Der Mythos von Corona, wenn wir in 50 Jahren immer noch versuchen, irgendwie im Winter das Maskentragen zu vermeiden und die Impfquote zu steigern, dann können wir, glaube ich, darüber sprechen. Ansonsten noch nicht. Und dazu kommt dann auch noch, wenn wir uns die antiken Mythen anschauen, da ist diese gut-böse Unterscheidung, die auch so wichtig ist für Verschwörungstheorien, eigentlich gar nicht so klar gegeben. Also wenn wir Homer lesen, die Ilias, wer ist denn da gut und wer ist denn da böse? Die Trojaner oder die Griechen? Das ist, das vermischt sich da. Das sind alles komplexe, widersprüchliche Charaktere. In Verschwörungstheorien ist immer ganz klar, das sind die Guten, das sind die Bösen. Deshalb bin ich mit dem Begriff Verschwörungsmythos nicht ganz so glücklich.
Leute, die Verschwörungstheorie ablehnen, sagen ja, man würde es dadurch quasi auf eine Art legitimieren oder dem auch die echte Grundlage quasi geben. Das sei wissenschaftlich.
Naja, ich glaube, dazu muss man sagen, dass die Leute ein falsches Theorieverständnis haben. Also es ist so, wie gesagt, dass der Begriff Theorie erstmal nicht bedeutet, dass das Wissen, das man generiert, zutreffend ist. Wir sprechen ja auch in der Soziologie von Alltagstheorien. Wir haben eine Theorie darüber, warum unsere Nachbarin irgendwas macht. Oder wir haben eine Theorie, wie es in irgendeiner Fernsehserie weitergehen könnte. Oder warum der mit dem auf irgendeiner Party oder sowas gemacht hat. Auch das kann man als Theorien bezeichnen. Dann ist es so, dass der Einwand kommt, naja, Verschwörungstheorien lassen sich anders als wissenschaftliche Theorien nicht falsifizieren. Muss man sagen, das stimmt so nicht wirklich, sondern Verschwörungstheorien lassen sich ja oft sehr leicht falsifizieren. Das ganze Internet ist mittlerweile voll von tollen Debunking-Seiten. Problem ist eher, diejenigen, die an die Theorien glauben, die akzeptieren das Debunking nicht. Das ist aber eher ein Problem der Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker als der Theorien. Und da muss man auch sagen, also wenn ein marxistisch argumentierender Wirtschaftswissenschaftler mit einem neoliberal argumentierenden Kollegen spricht, dann werden die sich die ganze Zeit gegenüber sagen, ich habe dich aber widerlegt und das, was du sagst, deine Prämissen, die sind völlig irre und die kommen da auch nicht weiter. Also auch in der Wissenschaft ist es so, dass die Leute nicht akzeptieren, wenn sie vermeintlich widerlegt worden sind oft. Und insofern finde ich, dass der Begriff Theorie schon passt. Außerdem tut man den Leuten eigentlich keinen Gefallen damit. Die meisten Leute, die wir als Verschwörungstheoretiker, Theoretikerin bezeichnen, die glauben ja, dass der Begriff nicht aus dem 19. Jahrhundert kommt und dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg so von Karl Popper in seiner modernen Bedeutung geprägt wurde, sondern dass der Begriff von der CIA erfunden wurde in den 60er Jahren, um Kritik an der offiziellen Version des Kennedy-Attentats mundtot zu machen. Das heißt, es gibt sogar eine Verschwörungstheorie über den Begriff Verschwörungstheorie. Und insofern finde ich, ist es ganz okay. Niemand ist happy, wenn er als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Insofern mein Plädoyer dafür, bei dem Begriff zu bleiben.
Sie haben auch erwähnt, es hilft vielleicht, die Gräben nicht noch größer zu werden zu lassen, wenn man bestimmte Begriffe benutzt oder auch nicht benutzt. Wie kann das sein?
Also ich glaube, wir wissen einfach, dass wenn man jemandem sagt, das ist doch eine Verschwörungstheorie, dann heißt das im besten Fall, da ist überhaupt nichts dran an dem, was du da sagst, da muss ich mich nicht mit auseinandersetzen. Und im schlimmsten Fall heißt es, du hast aber ziemlich einen an der Waffel, bist paranoid oder sonst irgendwas. Und wir wissen, dass das für den Dialog mit Menschen, die wirklich von ihren Theorien überzeugt sind, nicht sehr hilfreich ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass überzeugte Verschwörungstheoretiker noch mehr an ihre Theorien glauben, nachdem man ihnen schlüssige Gegenbeweise vorgelegt hat, weil man deren Selbstbild angreift und dann setzt so ein Abwehrmechanismus ein. Das heißt, man macht es im Grunde nur noch schlimmer, wenn man im persönlichen Gespräch mit solchen Begriffskeulen, sage ich jetzt mal, daherkommt oder auf die Fakten insistiert. Da ist es viel besser, man geht ganz anders ran, indem man dann wirklich sagt, du, ich möchte verstehen, warum siehst du die Welt so anders? Warum ist das ein Experte für dich, aber der nicht? Weshalb ist das eine seriöse Quelle, aber das nicht? Wie passt das, was du mir gerade erzählt hast, zu dem, was du mir letzte Woche erzählt hast? Das ist natürlich nicht leicht, das ist anstrengend, das ist langwierig, das ist beileibe nicht immer von Erfolg gekrönt. Es ist auch manchmal etwas, was man einfach aus guten Gründen nicht machen möchte, wenn zum Beispiel das Gegenüber schlimme rassistische oder antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Aber wenn man es macht und dabei bleibt, ist dann halt die Chance schon doch nochmal deutlich höher, dass irgendwann diese Person quasi beginnt, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf rauszuziehen, nämlich zu hinterfragen, warum glaube ich das eigentlich, und man dann vielleicht einen positiven Effekt erreicht.
Haben Sie das schon erlebt, schon selber geführt so auch?
Also ich selber erlebt und gemacht noch nicht. Das ist natürlich auch für mich eine ganz besonders schwierige Situation, weil also jeder, der mich kennt, natürlich dann auch weiß, also er geht jetzt da nur strategisch vor oder sonst irgendwas. Aber ich habe zum Beispiel letzten Oktober in Wien eine Veranstaltung gehabt mit jemandem, der 10 Jahre an Verschwörungstheorien glaubte, ganz fest in der Community drin war und dann da rausgekommen ist und jetzt durch die Lande tourt, um eben aufzuklären über Verschwörungstheorien. Und der sagt, es ist wirklich gekommen über gewisse Gespräche, wo er irgendwann auf den Widerspruch kam, wie kann die Erde hohl sein, wenn sie doch gleichzeitig auch flach ist? Und das hat ihn so ins Grübeln gebracht, dass er begann, alles zu hinterfragen, was er glaubte. Und irgendwann hört er auf, irgendwas davon zu glauben.
Wie kann man diese Strategien lernen, dass man quasi auch, ja, man ist ja da oft dann auch emotional oder wie Sie sagten, es geht um wirklich vielleicht auch sehr menschenverachtende Dinge.
Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Und das Problem, das wir haben, ist einerseits, diese Gespräche können eigentlich nur geführt werden von Menschen, die zu ihrem Gegenüber eine persönliche Beziehung haben, weil eine gemeinsame Faktenebene ist ja nicht mehr gegeben. Deshalb ist es im Grunde so, dass man die persönliche Ebene braucht, um noch was Verbindendes zu haben. Muss verwandt sein, befreundet sein oder sowas. Aber dann ist man halt auf der anderen Seite emotional meistens sehr involviert. Und das bedeutet, dass man sich halt nicht so unter Kontrolle hat, wie wenn man mit irgendeinem Fremden spricht, weil es halt der eigene Großvater ist, weil es die eigene Tante ist und man es dann irgendwie nicht wahrhaben kann. Deshalb wäre meine Empfehlung immer, wenn man wirklich so einen Fall in der Familie hat oder im engen Freundeskreis, zu einer der Beratungsstellen gehen, die es mittlerweile gibt. Die sind zwar völlig überlastet und überlaufen, weil die nicht gut genug finanziert werden, aber die machen sehr, sehr gute Arbeit. Und da sind natürlich Leute, die geschult sind auf Gesprächsführung, auf Meditation. Die können sich dann den Einzelfall anhören und können dann, glaube ich, auch ganz gut Ratschläge geben. Lohnt es sich hier weiterzureden? Solltest du dich vielleicht irgendwann mal zurückziehen, wenn es sich lohnt weiterzureden? Wie könntest du das machen? Das heißt, da braucht man, glaube ich, jemanden, der sich sehr, sehr gut damit auskennt. Da kann man nicht so eine Blaupause jetzt in so einem Interview entwerfen, sondern quasi nur mal so Koordinaten abstecken, wie es denn sein sollte.
Gibt es da eigentlich Zahlen dazu, wie das zugenommen hat jetzt auch? Vielleicht gerade auch in den letzten 2 Jahren oder insgesamt auch seit der Begriffsschaffung?
Also wir wissen, dass der Beratungsbedarf in den letzten 2 Jahren zugenommen hat. Was den Glauben an Verschwörungstheorien angeht, wissen wir, dass der in den letzten 2 Jahren in Deutschland, wenn überhaupt, eher abgenommen hat insgesamt. Aber das Thema ist natürlich so präsent, wie es noch nie war im Alltagsdiskurs, einfach aufgrund der medialen Situation. Es wird ganz viel darüber berichtet. Aber auch, weil Corona etwas ist, wozu man sich positionieren muss. Also über den großen Austausch, über 9/11, auch übers Impfen vor Corona, da muss man nicht unbedingt sprechen, weder beim Sport noch auf der Arbeit noch im Familienkreis. Das kann man vermeiden und meistens wollen das beide Seiten auch das vermeiden. Wenn es jetzt darum geht, wie können wir uns treffen, wo können wir uns treffen, mit wie vielen können wir uns treffen, sprechen halt auch die, die sagen, nee, das halte ich doch alles für Schwachsinn. Oder wenn es um so konkrete Fragen geht, wie sollen wir unser Kind mit Maske in die Schule schicken, sollen wir uns impfen lassen. Und dann kommen halt Konflikte innerhalb von Familien hoch. Und insofern hat bei diesen Beratungsstellen, sowohl bei denen, die es schon länger gab, als auch bei denen, die jetzt dann neu gegründet worden sind, wirklich der Bedarf extrem zugenommen. Ich sitze im Beirat von Veritas in Berlin. Die wenden sich an die Betroffenen von Verschwörungserzählungen, machen trotzdem, trotz dieses Begriffs, hervorragende Arbeit. Und die haben einfach eine ewig lange Warteliste mittlerweile, weil die sagen, wir kommen da gar nicht hinterher, wir kriegen ständig neue Anfragen. Das heißt, der Beratungsbedarf hat zugenommen, aber wir dürfen das nicht als Indikator dafür nehmen, dass wirklich der Glaube an sich auch zugenommen hat.
Aber man kann es nicht mehr vermeiden, sozusagen. Ja, es ist überall präsent und da. Ja, die Positionierung, wie kommt man da und dann am besten damit klar, wenn man in so jetzt, was weiß ich, Eltern mit anderen Eltern oder so in der Schule solche Sachen aufkommen?
Ich glaube, das ist wirklich dann jetzt wieder ganz stark einzelfallabhängig. Also was mir zum Beispiel gefällt an der Arbeit von Veritas, das ist, dass die Leute kommen alle aus der, haben alle gearbeitet früher auch in der Rechtsextremismusprävention. Das heißt, die sind sehr sensibilisiert für rechtsextremes Gedankengut, für Antisemitismus. Die sagen aber, wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Fälle, mit denen wir konfrontiert werden, weniger als 10%, haben wirklich eine richtige Verbindung zu Rechtsextremismus und Antisemitismus. Die Leute glauben Verschwörungstheorien, aber das ist nicht so aufgeladen. Und das bedeutet, dass man natürlich auch anders beraten kann, weil wenn wir jetzt sagen würden, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der wirklich rechtsextremes Gedankengut verbreitet, der, ohne es vielleicht auch zu wissen, antisemitische Ideen verbreitet, dann kann ja eigentlich das Ziel von so einer Beratung nur sein, diese Person muss aufhören, an diese Dinge zu glauben, weil es sonst irgendwann gefährlich werden könnte. Wenn man jetzt aber sagt, das ist jetzt in dem Fall gar nicht so gegeben, dann kann man natürlich auch so beraten mal, dass man sagt, naja, vielleicht geht's einfach darum, dass ihr wieder ein Miteinander findet. Dass man vielleicht auch mal markiert, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind aber auch die Unterschiede. Und dann arbeitet ihr vielleicht heraus im Gespräch, beiden Seiten geht es um Demokratie, geht es um Meinungsfreiheit, geht es um eine Pluralität von Meinungen. Und dann hat man vielleicht eine unterschiedliche Einschätzung dazu, wie das gerade gegeben ist in Deutschland im Jahr 2022. Aber man hat doch wieder so eine gemeinsame Basis geschaffen irgendwie, wo man auch sagen kann, und da stimmen wir jetzt nicht überein, aber bei anderen Dingen stimmen wir überein und dann kommt man vielleicht doch auch im Alltag wieder einigermaßen miteinander klar. Klar ist aber auch, wenn wir es mit so Fällen zu tun haben wie, lassen wir die 14-jährige Tochter impfen oder nicht und da prallen unversöhnliche Meinungen aufeinander, dann hat man ein Riesenproblem und dann weiß man nicht so genau, wie es weitergeht.
Wo würden Sie sagen, die Grenzen ziehen auch? Wo gibt es rote Linien? Wo endet die Meinungsfreiheit? Oder dann der Vorwurf hier aktuell ist ja immer, man darf ja nichts mehr sagen und diese Diktatur, Zensurvorwürfe versus, na hier, vielleicht auch Fake News oder Unwahrheiten zu verbreiten?
Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion, weil auch da, finde ich, ist es ganz schwierig, also so zu sagen, genau hier ziehen wir jetzt diese Linie. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin mit vielem auch, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, auch nicht so wahnsinnig glücklich. Ich bin kein großer Freund von Löschungen in sozialen Netzwerken. Ich glaube, diese ganze Diskussion, die wir gerade über Telegram führen, die ist eigentlich selbst gemacht, weil man die Leute bei Facebook und Twitter gelöscht hat und da waren sie halt noch in andere Strukturen eingebunden. Da war man nicht nur in der Verschwörungstheorie-Gruppe, sondern halt eben auch noch in der Familiengruppe und irgendwie in der Schulgruppe oder sonst irgendwas und sah in seinem Feed noch andere Dinge und hat auch noch andere Meinungen gehört in diesen Verschwörungstheorie-Gruppen, weil da gibt es ja genug Leute, die sich da engagieren und da rumgehen. Bei Telegram hat man das nicht mehr. Und dann ist es natürlich so, dass es ja eigentlich nicht verboten ist, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Also es gibt ja Gesetze, die regeln irgendwie, wenn eben was der Holocaust geleugnet wird, wenn zur Gewalt aufgerufen wird, wenn etwas wirklich menschenverachtend ist. Da würde ich auch sagen, das sind wirklich die roten Linien. Da wird es dann ganz gefährlich. Und da muss man auch wirklich darauf insistieren, dass man das dann nicht sagbar ist. Dann ist das da, aber quasi eine Verschwörungstheorie zu verbreiten, erstmal ist ja nicht verboten. Und ich sehe die Motivation dahinter. Das sind oft hehre Motive, genauso wie jetzt die Diskussion um den Buchstaben Z. Andererseits kann man sich dann die Frage stellen, wenn wir das machen, sind wir dann nicht irgendwo bei der Situation, die wir in Russland dann auch haben, wo es halt verboten ist, die andere Meinung zu sagen? Und ist es nicht die Stärke einer Demokratie auch, dass man gerade solche Widersprüche auch aushält und dass man Meinungen eben auch aushält, bis zu einem gewissen Grad eben, die einen stören, die einem wahnsinnig auf den Geist gehen und die man auch ganz schlimm findet, aber die halt auch letztendlich ein Recht haben, dann artikuliert zu werden, so problematisch man das persönlich findet.
Um nochmal auf eine Sache von vorhin zurückzukommen. Mhm. Also ich bin eher ein Verfechter tatsächlich des Begriffs Verschwörungsmystik, Verschwörungserzählung. Und zwar aus dem Grund, dass gerade Verschwörungsmystiken oder Verschwörungstheorien strukturell eben antisemitisch sind, weil sie immer von der oder oft von dem Prinzip einer größeren Elite ausgehen, die gewisse Dinge steuert. Beim Antisemitismus ist das die große jüdische Weltverschwörung. Bei der Impfdebatte ist das die Erzählung von irgendwelchen Eliten, die die Leute impfen wollen, damit sie besser kontrolliert werden. Da gibt es schon Überschneidung und Kohärenz.
Ich halte nicht viel von dem Begriff strukturellen Antisemitismus, wenn man den so verwendet. Wie übrigens auch sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Antisemitismusforschung. Man muss das Ganze, glaube ich, rumdrehen. Nicht alle Verschwörungstheorien sind antisemitisch, sondern alle moderne Antisemitismus ist verschwörungstheoretisch. Also wenn man die Geschichte der Verschwörungstheorien zurückverfolgt, dann kann man darüber streiten, wo das losgeht. Wir wissen, wir haben so Vorformen in der Antike, im alten Griechenland, im alten Rom. Und dann haben wir im Grunde seit der frühen Neuzeit eine kontinuierliche Geschichte. Und da sind wir dann in ganz vielen Kontexten drin, wo ganz, ganz klar ist, da hat das jetzt erstmal mit Antisemitismus, mit Jüdinnen und Juden nichts zu tun, was da passiert. Und dann ist es viel eher so, das moderne Muster der Verschwörungstheorie bildet sich heraus, so Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts bei den Verschwörungstheorien um die Französische Revolution, wo es um Freimaurer und Illuminaten geht. Und auf diese Verschwörungstheorien, die dann ausgeweitet werden im Verlauf des 19. Jahrhunderts quasi auf alle Revolutionen, die in Europa gestehen, da werden irgendwann, und das lässt sich ganz gut nachverfolgen, werden da die Jüdinnen und Juden mit dran erzählt. Deshalb haben wir zum Beispiel in den Protokollen der Weisen von Zion immer diese Kombination Freimaurer, Juden. Deshalb haben wir im arabischen Raum bis heute auch diese Furcht vor den Freimaurern, weil die immer mit den Juden verbunden sind da. Und insofern haben wir quasi ein Muster der Verschwörungstheorie, diese gut-böse Unterscheidung. Übrigens geht es bei Verschwörungstheorien beileibe nicht immer um eine Elite, sondern bis in die 1950er, 60er Jahre geht es vor allem so, dass Verschwörungstheorien von Eliten verbreitet werden und es eher um Verschwörer von außen oder von unten geht. Es gibt ein Buch von dem deutschen Historiker Johannes Rogalla von Bieberstein, Verschwörer gegen die Sozialordnung heißt das im Untertitel. Da geht es um die Verschwörungstheorien von 1789 bis 1945, Sozialisten, Kommunisten, Katholiken, aber eben auch Juden. Und es ist immer das Muster, die Eliten verbreiten die Verschwörungstheorien gegen die da unten. Erst in dem Moment, wo Verschwörungstheorien aufhören, normal zu sein, nämlich in den 50er, 60er Jahren, dreht sich das um und Verschwörungstheorien wandern aus dem Mainstream an die Ränder der Gesellschaft und werden deshalb zu einem Mittel der Elitenkritik. Und insofern würde ich sagen, nicht alle Verschwörungstheorien sind antisemitisch. Wie gesagt, mit dem Begriff struktureller Antisemitismus habe ich meine Probleme. Aber im Grunde ist ja der moderne Antisemitismus immer verschwörungstheoretisch aufgeladen. Warum? Um es ganz platt zu sagen, man kann, glaube ich, Rassist sein, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein. Man kann nicht weißen Menschen einfach absprechen, intelligent genug zu sein, um die Dinge groß planen zu können, geheim zu halten. Herman Melvilles berühmte Novelle Benito Cereno dramatisiert genau diesen Prozess einer Sklavenverschwörung auf einem Schiff und der weiße Captain, der da kommt, versteht nicht, was los ist, weil er sich nicht vorstellen kann, dass die so gut planen und sich absprechen können. Aber wenn wir über Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden sprechen, dann haben wir ja immer das Problem, dass es um Heimtücke geht, um Verschlagenheit, um irgendwas was im Verborgenen abläuft. Und dann sind wir natürlich sofort, glaube ich, bei Verschwörungstheorien. Deshalb würde ich das eher so sehen.
Was hat dazu geführt, dass diese Verschwörungstheorien umgedreht wurden sozusagen, dieser Wandel von den Eliten in die, ja, an die Ränder der Gesellschaft?
Verschwörungstheorien durchlaufen in der westlichen Welt, in Nordamerika und in großen Teilen Europas ab den späten 50er Jahren einen Prozess der Stigmatisierung. Es ist wirklich so, davor ist es über Jahrhunderte völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Jeder amerikanische Präsident von Washington bis Eisenhower, inklusive Jefferson, Lincoln und so weiter, glaubt an Verschwörungstheorien und verbreitet die auch. Winston Churchill verbreitet in den 1920er Jahren die wüstesten antisemitischen Verschwörungstheorien. Der ist da expliziter als Adolf Hitler in vielen Reden. Es ist einfach völlig normal, diese Dinge zu glauben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt ein Prozess der Problematisierung von Verschwörungstheorien. Den können wir en Detail bisher nur verstehen für die USA, weil er da nachgezeichnet worden ist in der Forschung, aber wir sehen, dass er in anderen Ländern genauso abgelaufen sein muss. Im Grunde kann man sagen, es gibt in der Wissenschaft zwei Schulen, die beginnen, ab den späten 40er, frühen 50er Jahren Verschwörungstheorien zu problematisieren. Das sind zum einen die Wissenschaftler der Frankfurter Schule, die im Exil sitzen in den USA, Adorno, Leo Löwenthal, solche Leute, und die nach Europa schauen und sehen, was für fürchterliche Auswirkungen eine bestimmte Verschwörungstheorie hatte, nämlich die von der jüdischen Weltverschwörung, und die deshalb beginnen zu argumentieren, Verschwörungstheorien sind gefährlich. Verschwörungstheorien sind immer undemokratisch, die sind immer mit Autoritarismus verbunden, mit Populismus verbunden und führen zu Gewalt und Massenmord. Und dann gibt es eine etwas theoretischere Schule, da wäre Karl Popper die entscheidende Figur, die sagt, naja, Verschwörungstheorien sind schlechte Erklärungen der Wirklichkeit, weil sie immer absichtsvolles, planvolles Handeln überschätzen und unbeabsichtigte Konsequenzen, strukturelle Effekte komplexer sozialer Systeme unterschätzen oder ganz unter den Tisch fallen lassen. Diese beiden Erklärungen, Verschwörungstheorien sind gefährlich, Verschwörungstheorien sind schlechte Erklärungen der Wirklichkeit, die existieren erstmal nur im Elfenbeinturm. Das liest kein Mensch außerhalb der Wissenschaft. Wer liest schon 800 Seiten Adorno über die autoritäre Persönlichkeit? Aber dann haben wir in den 50er Jahren in den USA ja diese Kommunistenhetze, mit die wir mit dem Namen McCarthy verbinden. Und in dem Moment suchen liberale Journalisten und liberale Wissenschaftler nach Möglichkeiten, diese Vorwürfe auszuhebeln. Und die finden diese ganzen Ideen, die kennen die, wenden die auf die USA an und versuchen im Grunde diese Vorwürfe zu entkräften, indem sie das gesamte Gedankengebäude Verschwörungstheorie zum Einsturz bringen und sagen, das ist unwissenschaftlich, das entspricht nicht der Realität, das ist gefährlich. Und die schreiben halt nicht 800 Seiten, sondern die schreiben 3000 Wörter für Harper's Magazine und so. Und dadurch wird das Ganze popularisiert und sickert ganz schnell in den Alltag der Amerikaner rein. Gleichzeitig haben wir in den USA auch noch die Entwicklung, dass nicht nur diese Ideen zu den Menschen kommen, sondern die Menschen zu den Ideen, weil wir ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die sogenannte GI Bill haben, wonach also der Zugang zum College ermöglicht wird für alle, die in den Streitkräften gedient haben. Und das vervielfacht die Studierendenzahlen in den USA innerhalb weniger Jahre. Und wenn man weiß, wie die amerikanische College-Ausbildung aussieht, dann weiß man, die ersten zwei Jahre, das ist so eine Art gymnasiale Oberstufe. Selbst wenn sich jemand später auf Engineering oder Physik oder sonst was konzentriert, muss diese Person Kurse machen in Politik, in Soziologie, und dann kommt man mit diesen Ideen in Berührung. Und dann sieht man im Grunde den Effekt innerhalb weniger Jahre. Mitte der 50er Jahre ist wirklich die Idee, dass es eine groß angelegte kommunistische Verschwörung gäbe, die aus Moskau gesteuert würde. Die wird jede Woche im amerikanischen Kongress diskutiert. Da werden Gesetze erlassen von beiden Parteien. Das ist ein großer Konsens. 10 Jahre später glauben das nur noch die Rechtsextremen von der John Birch Society. Also Verschwörungstheorien wandern aus der Mitte an die Ränder der Gesellschaft. Und in Deutschland, in Frankreich, in England muss das ganz ähnlich abgelaufen sein. Wo es nicht abläuft, das ist in großen Teilen von Osteuropa oder zum Beispiel in der arabischen Welt, weshalb Verschwörungstheorien, da bis heute wir sehen nach Russland und wie der Ukraine-Krieg gerechtfertigt wird, wir sehen also die weit verbreiteten antisemitischen Verschwörungstheorien in vielen arabischen Ländern, da Verschwörungstheorien bis heute noch ganz anders funktionieren.
Warum hat es da nicht stattgefunden? Gibt es da auch strukturelle Gründe? Oder?
Ja, das ist natürlich noch viel weniger erforscht. Also wie gesagt, wir verstehen eigentlich nur die USA so richtig, können dann so Analogieschlüsse machen zu dem, was passiert in Deutschland, in England, aber in den anderen Ländern ist es schwierig. Also ich glaube, es ist eine Kombination von Gründen. Also einerseits ist es so, dass wenn wir nach Osteuropa schauen zum Beispiel, wir dort natürlich lange Jahre, Jahrzehnte die Erfahrung hatten eines Regimes, das sich also wirklich natürlich auch verschworen hat gegen die Bevölkerung. Das heißt, die Existenz realer Verschwörungen befeuert natürlich auch den Glauben an Verschwörungstheorien. Das gilt natürlich auch für die arabische Welt oder auch für die, sagen wir, die islamische Welt. Also wenn wir den Iran schauen, wenn da in den 50er Jahren der Premierminister demokratisch gewählt gestürzt wird von der CIA, dann plausibilisiert das natürlich auch die Annahme in den Jahrzehnten, die folgen, dass also die Amerikaner oder andere mächtige Akteure hinter ganz anderen Aktionen eben auch stecken. In Osteuropa haben wir dann zusätzlich natürlich noch diese Transformationserfahrung 89, diese Entwurzelungserfahrung, eine Erfahrung von Kontrollverlust. Wir wissen, das befeuert Verschwörungstheorien. Und um auf dieses Argument zurückzukommen, das am engsten angebunden ist eben an diese Stigmatisierung in der westlichen Welt. Wir wissen ja, dass in Osteuropa die Sozialwissenschaften lange Zeit sehr unterdrückt waren, weil man die verstanden hat eben als problematische Herausforderungen der wahren marxistischen Lehre. Also die Soziologie hatte ja einen ganz schweren Stand, weil das so eine bourgeoise Pseudowissenschaft war. Und dann kann natürlich nicht dieser Prozess ablaufen, den wir eben in der westlichen Welt gesehen haben. Aber wie gesagt, da wissen wir noch erstaunlich wenig drüber und ich vermute, es wird noch sehr lange dauern, bis wir mehr darüber wissen.
Wie ist das Forschungsgefälle zwischen Europa und den USA zu erklären?
Also das Forschungsgefälle zwischen Europa und den USA, das nivelliert sich so langsam so ein bisschen. Da ist es so, dass, glaube ich, einfach die USA eine Zeit lang einen gewissen Vorsprung hatten. Aufgrund dieser historischen Gegebenheit eben der 50er, 60er Jahre, wo diese Stigmatisierung dort begann, wobei wir gar nicht genau wissen, was in deutschen Diskussionen zu dieser Zeit los war. Und weil, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren Verschwörungstheorien einfach in den USA schon viel sichtbarer waren, als sie das bei uns waren. Und dann durch 9/11 noch mal mehr und deshalb natürlich sich viele Forschende darauf gestürzt haben. Als ich mein Buch geschrieben habe über amerikanische Verschwörungstheorien, das 2014 erschienen ist, da geht es im ersten Kapitel auch noch darum, so Faktoren zu identifizieren. Warum glauben denn die Amerikaner vielleicht mehr an Verschwörungstheorien als wir Europäer? Und im Grunde bis 2015, also bis zur Diskussion um die Geflüchteten, wurde ich eigentlich in jedem Interview immer gefragt, warum glauben denn die Amerikaner mehr an Verschwörungstheorien als wir, Europäer, Deutschen? Und dann hat man schon immer gesagt, naja, also so ganz extrem ist es nicht. Mittlerweile würde man sagen, in der Vergangenheit gab es da wahrscheinlich gar keine Unterschiede. In der Gegenwart können wir schon sagen, der Glaube an Verschwörungstheorien ist in den USA weiter verbreitet und man kann auch Faktoren nennen, warum dem so ist, vermutlich.
Warum ist denn das so?
Wir wissen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien korreliert mit dem Bildungsgrad. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an Verschwörungstheorien glaubt, nimmt ab mit dem Bildungsgrad, weil einfach höhere Bildung einem andere Erklärungen von sozialer Realität ermöglicht, aber auch dafür sorgt, dass man ein höheres Einkommen hat, besser angekommen ist und deshalb weniger so einen Kontrollverlust erleidet, der das, den Glaube an Verschwörungstheorien befeuert. Und jede UN-Statistik, die man sich anschaut, sind die meisten west-nord-europäischen, mitteleuropäischen Länder haben einen höheren Bildungsstandard als die USA. Dann ist es so, dass natürlich dieser Kontrollverlust auch dadurch befeuert wird, wenn es keine soziale Absicherung gibt, keinen starken Sozialstaat gibt. Wenn also man seinen Job verliert und auf einmal ist die Krankenversicherung weg und man fällt ins Bodenlose. Diese Gefahr ist in den USA viel größer als in vielen europäischen Ländern. Auch das befeuert den Glauben an Verschwörungstheorien. Dann haben wir eine ganz andere Medienlandschaft in den USA. In Deutschland haben wir doch bei allen Unterschieden, ich sage jetzt mal von der Bild-Zeitung bis zur FAZ oder bis zur Taz, also doch eine relative Einigkeit, was Fakten angeht und manche Dinge. Wenn Sie in den USA einen der großen Sender anmachen, dann leben Sie eventuell, je nachdem, ob Sie auf den ersten oder zweiten Programmknopf drücken, in einer völlig anderen Welt, wenn es nämlich MSNBC ist oder Fox News ist. Und das führt natürlich dazu, diese Dinge dann auch zu befeuern. Und dann haben wir natürlich in den USA ein anderes Wahlsystem. Wir haben zwei Parteien, die sich seit den 60er Jahren immer antagonistischer und feindlicher entgegenstehen und die durch das Mehrheitswahlrecht überhaupt nicht in die Lage gebracht werden oder die Notwendigkeit gebracht werden, irgendwie miteinander zu koalieren, zu kooperieren, wohingegen wir in Deutschland dieses Verhältniswahlrecht haben, was dann ja viel mehr dazu führt, dass der politische Gegner von heute der Koalitionspartner von morgen ist oder eben der Kooperationspartner von gestern war. Und da neigt man nicht so sehr dazu, im politischen Gegner einen Feind zu sehen, dem alles zuzutrauen ist, eben auch Verschwörung und Fälschung von Wahlen, sondern jemand, mit dem man einfach legitim anderer Meinung ist. Und das ist vielleicht manchmal langweilig, wenn in Deutschland so die Unterschiede so verschwinden, aber ich glaube, das ist also ein sehr guter Schutz gegen also diese Verschwörungstheorien. Und insofern würde ich nicht sagen, dass die USA wie in vielen anderen Dingen so die Zukunft Europas oder zumindest Deutschlands sind, was Verschwörungstheorien angeht.
Kleine Anekdote dazu. Letztens war im Deutschlandfunk, wurde eine kleine Studie vorgestellt, wo Leute, die Fox News hauptsächlich gucken, dafür bezahlt wurden, anstatt Fox News, MSNBC und ABC zu gucken. Und das haben die über ein paar Wochen hin gemacht, sollten auch zu den gleichen Zeiten diese anderen Medien konsumieren. Und deren Einstellung und deren kritisches Hinterfragen hat sich während dieser Zeit signifikant geändert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil der Medienkonsum schon sehr wichtig ist. Und das ist also was, weshalb es in Deutschland halt auch so ganz wichtig ist, eben also die öffentlich-rechtlichen Medien zu stärken, aber eben auch all die anderen Medien, die so gute Arbeit machen.
Die werden ja aber auch immer mehr diskreditiert. Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal dazu. Mich interessiert nochmal auch, ne, das war ein Beispiel, wie man forschen kann zu vielleicht zu Verschwörungstheorien. Wie forschen Sie selber? Welche Methoden wenden Sie da an?
Also das kommt drauf an. In meiner persönlichen Arbeit ist es so, dass ich natürlich ein rein qualitativ arbeitender Forscher bin. Ich bin ja ein Literatur- und Kulturwissenschaftler oder Kulturhistoriker. Das heißt, ich arbeite vor allem mit Texten, wobei natürlich ein sehr weiter Textbegriff da ist. Das heißt, es geht nicht nur um Geschriebenes, sondern es geht natürlich eben auch um Filme, es geht um Fotografien. Ich sehe mir diese Dinge an. Das heißt, ich schaue mir an, was haben Leute geschrieben über Verschwörungstheorien in Predigten, in Zeitungsartikeln, in Pamphleten im 18., 19., 20. Jahrhundert, in Büchern. Schau mir an, was die für Dokumentarfilme machen. Ich habe jetzt gerade heute Morgen was fertig geschrieben. Da geht es um diese Plandemic-Filme, die vor 2 Jahren so groß waren und wo demnächst wohl der 3. Teil kommt und wie die argumentieren. Das Internet hat den Vorteil, dass man sich auf YouTube und anderen Plattformen natürlich dann eben auch anschauen kann, wie Leute darauf reagieren, was die aufnehmen, wie die das dann weiterleiten, was die teilen und was die nicht teilen. In dem Projekt, das ich leite zu Verschwörungstheorien und Populismus, arbeiten wir auch ethnografisch. Das heißt also, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen auch Interviews durch, gehen auf Demonstrationen und Wahlveranstaltungen, machen teilnehmende Beobachtungen. Weil es uns halt ganz wichtig ist, dass man sich die Menschen genau anschaut, die wirklich daran glauben, dass also nicht quasi nur über Fragebögen abprüft, wie das also die quantitativ arbeitenden Disziplinen machen, wo man dann ganz oft gar nicht so genau was weiß, was heißt das eigentlich, wenn jemand sagt, ich stimme dem eher zu, sondern was bedeutet das auch für das Leben dieser Menschen, wie ist das im persönlichen Gespräch, das ist eigentlich das, wo wir hinwollen.
Wo finden Sie die Leute auf den Demonstrationen? Wie gehen die mit Forschenden um, wenn man schon sieht, oder haben Forschende vielleicht auch eine andere Position als Medien, die ja da auch angegriffen werden?
Das kommt drauf an. Also ich habe eine Doktorandin, die zu Pegida arbeitet, zur AfD arbeitet. Die ist eigentlich immer ganz gut ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Ganz oft haben diese Menschen ja auch ein sehr hohes Sendungsbewusstsein. Das heißt, man stellt denen eine Frage, wie bist du zu den Mahnwachen für den Frieden gekommen? Und die reden 47 Minuten. Und dann muss man das später irgendwann transkribieren oder da irgendwas rausfiltern. Aber es gibt natürlich auch die, die nicht sprechen wollen. Die Doktorandin, die jetzt am meisten schon macht, gerade in dem Projekt, wo wir dran arbeiten, die ist in Ungarn unterwegs, die ist auch Ungarin, die hat das erstmal über persönliche Kontakte versucht hinzukriegen und dann redet man eben mit Leuten, die in der Fidesz-Partei sind und die empfehlen dann weiter und das ist auch so ein Schneeballprinzip, das ist also so in der Anthropologie auch ganz weit verbreitet, dass man das so macht. Aber man hat da schon immer wieder das Problem, gerade natürlich auch in osteuropäischen Kontexten, dass man auf ein recht großes Misstrauen stößt. Dass die Leute sich weigern, dann also diese Einverständniserklärung zu unterschreiben, die sie eigentlich unterschreiben müssen, damit wir mit ihnen arbeiten können, weil wir das alles ablegen müssen. Da ist dann manchmal so eine gewisse Überzeugungsarbeit nötig. Generell ist es manchmal so, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel in Ungarn haben wir jetzt das Gefühl, es ist leichter für sie, weil sie Ungarin ist. Ich habe eine Postdoktorandin, die kommt eigentlich aus Griechenland, die arbeitet zu Brasilien. Die sagt, also in Brasilien war es für sie immer leichter, weil sie nicht Brasilianerin ist, weil sie also quasi nicht mit der weißen Oberschicht assoziiert wurde, sondern von außen kam und das hat ihr dann oft viele Türen geöffnet. Oft werden Frauen als weniger bedrohlich empfunden in solchen Kontexten als Männer, interessanterweise. Das scheint auch so bei diesen Pegida-AfD-Erfahrungen der Fall zu sein, dass man also die Doktorandin eher auch mal reingelassen hat zu so Veranstaltungen, weil man dachte, ja, die ist ja harmlos in dem Sinne. Ist sie auch, also in dem, was sie einem körperlich tut, aber natürlich nicht im Sinne von, wie sie arbeitet. Es ist ganz, ganz unterschiedlich und wirklich situationsabhängig.
Wie gehen Sie dann mit dem Material um, wenn Sie diese 47 Minuten haben und eben eine Essenz holen müssen? Weil ein Vorwurf, der auch immer kommt, es wird aus dem Kontext gezogen, habe ich doch eigentlich gar nicht so gesagt, dass man sich so distanziert oder eben vorwirft, na, es würde ein Missbrauch betrieben mit den eigenen Aussagen.
Ja, das ist natürlich eine schwere Frage und da muss ich sagen, da sind wir jetzt auch gerade bei dem Projekt erst noch in der Anfangsphase. Also das wird dann natürlich transkribiert. Es gibt mittlerweile Gott sei Dank sehr gute Transkriptionssoftware, wo man das einfach hochlädt und dann muss natürlich eine Hilfskraft nochmal drüber schauen oder der Forscher, die Forscherin selbst und das dann korrigieren. Und dann ist es schon so, dass wir uns natürlich dafür interessieren, also was für narrative Strukturen machen sich da dann auf und wie wichtig ist das dann auch für das Selbstverständnis der Menschen? Also ich glaube, wenn man den meisten von uns mal so einen Tag zuhören würde, könnte man immer so einen Halbsatz finden, wo wir sehr verschwörungstheoretisch klingen. Das ist, glaube ich, irgendwo auch in uns allen drin. Aber darum geht es natürlich nicht, sondern es geht dann ja gerade auch darum, gewisse Abstufungen wirklich rauszufinden. Und wenn man dann mal so 10 Interviews geführt hat, dann stellt man schon fest, dass das durchaus möglich ist, dass es da also auch in der Fidesz-Partei Leute gibt, die eigentlich mit Verschwörungstheorien nichts am Hut haben. Und dann gibt es welche, die plappern einfach dann mal nur gewisse Dinge nach, so Signalwörter. Und dann gibt es Leute, die entwickeln einem halt 35 Minuten die lange große Verschwörungstheorie, warum George Soros jetzt an allem Bösen schuld ist, was in Ungarn geschieht. Und da braucht man dann auch nichts mehr aus dem Kontext zu reißen. Aber das ist natürlich klar, dass da unser Anspruch ist, vielleicht nochmal auch ein anderer, als ihn Journalistinnen und Journalisten haben, wo ich, wenn ich mir so ansehe, wer dann in so einer Spiegel-TV-Reportage mal so interviewt wird von so einer Demo, auch denke, die haben jetzt lange gesucht, bis sie den gefunden haben, der genau so irre und gefährlich klingt, wie sie es haben wollten. Unser Anspruch ist dann natürlich, das nicht so zu machen, sondern wirklich die Menschen, das ist ja auch das Ethos der Anthropologie, adäquat zu repräsentieren. Aber das heißt natürlich auch nicht, sie unkritisch zu repräsentieren. Und das ist auch was, worüber wir sehr intensiv auch theoretisch reflektieren. Also morgen ist wieder unser Kolloquium, da reden wir, lesen wir dann auch wieder so ein paar Texte zu dem Thema. Das nennt sich so Dark Ethnology, nämlich wie macht man das in der ethnografischen Forschung, wenn man mit Leuten spricht und mit Leuten arbeitet, deren politische Einstellung man nicht teilt und vielleicht sogar auch als sehr gefährlich empfindet. Wie kann man damit umgehen?
Wenn Sie sagen, ja, Spiegel TV sucht lange nach so, ist das auch ein Vorwurf schon auch an die Medien, wie manchmal damit umgegangen wird, wie es dargestellt wird als extrem?
Also ich würde mir schon manchmal wünschen, dass etwas anders berichtet würde über Verschwörungstheorien in Deutschland. Ich sehe die genuine Besorgnis, die da oft da ist und ich verstehe das auch, wenn man auf so Demos dann irgendwie angeschrien wird, vielleicht auch angerempelt wird oder Schlimmeres, man dann auch emotional sehr involviert ist, aber manchmal würde ich mir so eine etwas differenziertere Berichterstattung über manches wundern. Ich kann es also in manchen Fällen auch wirklich selbst sagen, also dass ich irgendeinem Fernsehsender ein sehr langes Interview gebe, 30 Minuten, dann wird noch 3-4 Mal nachgefragt und was dann am Ende im Bericht landet, ist dieser eine Halbsatz, der dann auf die 4. Nachfrage kam, wo ich mich dann auch nicht mehr ganz beherrschen konnte, der aber nicht unbedingt das widerspiegelt, was jetzt so mein Tenor war. Und dann ist mir schon klar, wenn mir das passiert, und ich mache viele solche Interviews, ist es wirklich klar, also dann weiß man auch, wenn man 20 Leute auf der Demo interviewt, wen die sich jetzt da dann geholt haben zum Beispiel manchmal. Das ist nicht bei allen Medien so, aber manchmal kommt es dann schon vor. Es ist mir auch schon passiert, dass ich wo ausgeladen wurde nach dem Vorgespräch, weil meine Position nicht extrem genug war, weil ich halt jemand bin, der sagt, also ich glaube jetzt nicht, dass das alles gefährlich ist, ich glaube nicht, dass das alles antisemitisch ist, ich glaube, wir müssen da genauer hinschauen und differenzieren. Das ist auch in den deutschen Medien was nicht unbedingt immer erwünscht ist, leider Gottes.
Also ist Ihnen selber auch wirklich schon so gegangen, dass Sie sich falsch zitiert oder aus dem Zusammenhang gerissen oder gezielt quasi zu Aussagen provoziert worden sind?
Das passiert. Also ich muss aber sagen, jetzt also ich finde immer noch, die meisten Medien in Deutschland, die meisten Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, die arbeiten auf einem sehr hohen Niveau. Die machen das wirklich sehr, sehr gut. Aber natürlich wissen die auch, die haben oft schon eine Meinung, was sie haben wollen. Und dann wissen die natürlich auch, wen sie fragen wollen. Also es gibt ja auch andere Expertinnen und Experten in Deutschland, die eine etwas andere Einstellung dazu vertreten. Und dann fragt man halt nicht mehr mich, sondern fragt dann die. Aber in der Regel finde ich schon, dass da sehr gut gearbeitet wird. Aber ich denke, manchmal könnte es noch ein bisschen noch präziser sein.
Aber Sie sind schon sehr präsent auch, oder? Also Sie gelten, also es ist ja schon auch jetzt
also ich glaube, bekannt. Ich bin immer noch recht präsent, aber ich bin lange nicht mehr so präsent, wie ich vorher war. Also es hat jetzt gerade in den letzten 2 Jahren haben sich da so 1-2 andere Stimmen auch etabliert, mit denen ich gar nicht immer so glücklich bin von dem, was die sagen, die das jetzt mehr übernommen haben. Und da bin ich einerseits nicht unglücklich drüber, weil ich auch genug andere Dinge zu tun habe und das schon auch sehr viel wird. Also so gerade so im Frühjahr 2020 war das schon extrem viel, was da los war. Da habe ich irgendwie im Mai 2020 hatte ich bestimmt mal mehr als 100, 150 Interviewanfragen. Das kann man halt nicht machen neben der normalen Arbeit. Insofern nicht unglücklich manchmal, aber würde ich mir dann wünschen, eben wie gesagt, dass da andere Dinge gesagt werden, weil ich eben manchmal eine andere Einstellung dazu habe. Aber so ist es halt.
Inwiefern gibt es da dann einen Austausch mit anderen ExpertInnen auch, wenn Sie sagen, andere Stimmen gibt es auch? Sie haben Ihr Forschungsprojekt, da geht es wahrscheinlich schon im intensiven Austausch, aber ansonsten kann da im Prinzip sich jeder auch zum Experten, zur Expertin ausrufen?
Also ich glaube, was ganz interessant ist, ist, dass ich stehe in extrem intensivem Austausch mit wirklich den meisten Leuten, die wissenschaftlich zu diesem Thema arbeiten, sowohl in Deutschland als auch international. Da bin ich wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Das Interessante ist jetzt in Deutschland, dass, und in anderen Ländern ist das vielleicht ähnlich, dass diejenigen, die sich oft öffentlich dazu äußern, dann oft gar nicht so diejenigen sind, die wirklich jetzt am intensivsten an Universitäten dazu arbeiten, sondern die eben eher publizistisch arbeiten, die vielleicht bei NGOs oder Thinktanks sind, die natürlich auch anders als ich ihre Hauptaufgabe darin sehen, halt irgendwie einen 15-Seiten-Report zu schreiben, einen Bericht eben, der dann direkt an die Medien geht. Das ist ja nicht das, was ich mache, sondern da geht es darum, dass wir erstmal wissenschaftlich arbeiten und das andere kommt dann irgendwie noch dazu. Und wenn man irgendwie dann noch nebenher unterrichtet und so, bleibt gar nicht die Zeit dafür. Insofern haben wir schon, glaube ich, auch in Deutschland manchmal, und das sieht man so ein bisschen an dieser Begriffsdiskussion auch, so ein bisschen so eine Aufsplittung gerade in den letzten 2 Jahren in die eine Richtung, dass es einen öffentlichen Diskurs gibt, der bestimmte Dinge zu Verschwörungstheorien sagt, die im wissenschaftlichen Diskurs vielleicht gar nicht so an erster Stelle sind. Und diese Begrifflichkeit erlaubt einem manchmal, das ganz gut zu identifizieren, weil von den Menschen auch in Deutschland, die wirklich wissenschaftlich richtig seriös an Verschwörungstheorien arbeiten, an Universitäten, da kenne ich eigentlich praktisch niemanden, der den Begriff Verschwörungstheorie nicht verwendet. Wenn man sich den öffentlichen Diskurs anschaut, dann ist dieser Begriff eigentlich mittlerweile fast schon verschwunden. Und es gibt diese gigantische Begriffsverwirrung, die dann dazu führt, dass teilweise dann statt von Verschwörungstheoretikern oder Mystikern oder Erzählern oder sonst was von Verschwörern gesprochen wird. Oder Verschwörungsanhängern. Der Spiegel schreibt dann gerne von Verschwörungsanhängern, weil ich denke, nein, die Leute sind genau das Gegenteil.
Was ist denn der genaue Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und dann Fake News auch?
Also nicht jede Form von Fake News behauptet ja, dass es ein großes Komplott gibt. Das kann ja auch einfach eine weniger komplexe Form der Desinformation sein. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Fake News ja etwas ist, was immer bewusst als Falschinformation in die Welt gesetzt wird. Das wird zwar von manchen Leuten dann geglaubt oder stiftet zumindest Verwirrung, aber diejenigen, die es aussenden, die wissen, es stimmt nicht. Bei Verschwörungstheorien ist das oft nicht so. Also die allermeisten Menschen, die Verschwörungstheorien im Gespräch verbreiten, das kennt man ja auf dem persönlichen Umgang oder oft auch dann über die sozialen Medien oder sonst wie, die glauben wirklich, dass das stimmt. Die denken, sie sind einer verborgenen Wahrheit auf die Spur gekommen und tun der Menschheit einen Gefallen, wenn sie das jetzt verbreiten. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die das verbreiten, um damit Geld zu machen, aus politischem Kalkül. Aber oft eben sind es Leute, die ganz fest wirklich daran glauben, dass das stimmt, was sie da sagen.
Ab wann wird es dann doch gefährlich?
Also ich glaube, generell muss man sagen, es gibt so 3 Bereiche, in denen Verschwörungstheorien gefährlich sein können. Zum einen können Verschwörungstheorien ein Katalysator sein für Radikalisierung und können letztendlich auch dazu führen, dass Menschen gewalttätig werden. Das liegt ja eigentlich auch fast auf der Hand. Wenn jemand zu dem Schluss kommt, dass da ein großes Komplott im Gange ist, dann mag sich diese Person berufen, eventuell sogar verpflichtet fühlen, zur Waffe zu greifen, um gegen diese Verschwörung vorzugehen. Und dann werden Menschen verletzt und dann sterben Menschen. Das haben wir in Halle gesehen, das haben wir in Christchurch gesehen, das haben wir bei Anders Breivik schon gesehen vor mehr als 10 Jahren. Das haben wir im September in Idar-Oberstein gesehen, bei dem Mord an dem Tankwart. Schreckliche Fälle.
Und jetzt vor kurzem in der Schweiz, wo ein Verschwörungstheoretiker irgendeinen hohen Minister auf jeden Fall da entführt hat und dann beim Schusswechsel mit der Polizei gestorben ist und vorher noch seine Komplizin erschossen hat.
Genau, also sowas kommt einfach immer wieder vor. Dann sind medizinische Verschwörungstheorien problematisch, denn wer etabliertes medizinisches Wissen leugnet und als Teil eines Komplottes abtut, der gefährdet sich und andere. Wenn ich zu dem Schluss gekommen bin, das Virus existiert nicht oder ist komplett ungefährlich, wie wir es schon beim AIDS-Virus in den 80er, 90er Jahren hatten, bei Ebola Anfang der 2000er auf dem afrikanischen Kontinent und jetzt eben bei Corona auch vor allem in Deutschland und an einigen anderen westlichen Ländern, dann werde ich Abstands- und Hygieneregeln nicht nur nicht befolgen, weil ich sie für unnötig halte, sondern vielleicht eben auch bewusst nicht befolgen als Form von zivilem Ungehorsam. Und wir wissen alle, was dann passiert. Dann breitet sich das Virus weiter aus, mehr Menschen erkranken schwer, mehr Menschen sterben. Es gibt Studien, die zeigen, und ich finde recht überzeugend, dass diese Demos aus dem Herbst 2020, da wo aus dem ganzen Bundesgebiet immer die Busse gefahren sind, dann nach Leipzig oder sonst wohin, dass das Pandemietreiber waren. Also da kann man sich die Inzidenzen anschauen in den Landkreisen, von denen die Busse ausgefahren sind, vor den Demos und dann nach den Demos. Und dann vergleicht man das mit Inzidenzen aus demografisch ähnlichen Landkreisen, von wo keine Busse gefahren sind. Und dann sieht man signifikante Unterschiede. Und drittens können Verschwörungstheorien natürlich, das darf man überhaupt nicht in Abrede stellen, die können zu einer Gefahr für die Demokratie werden. Die können das Vertrauen in demokratische Prozesse und Institutionen nachhaltig beschädigen und sogar dazu führen, dass Menschen gegen diese Prozesse und Institutionen vorgehen. Wenn jemand zu dem Schluss kommt, die da oben, die kontrollieren alle Parteien und der politische Wettbewerb, das ist doch nur eine leere Show, dann wird diese Person im besten Fall Politik verdrossen und nimmt nicht mehr an Wahlen teil. Das ist für eine Demokratie schon ein Problem. Aber es kann natürlich noch schlimmer kommen, weil es kann halt auch so laufen zum Beispiel, dass diese Person dann irgendwelchen Parteien ihre Stimme gibt, die sich so als die wahre Alternative zu den Mainstream-Parteien und den Altparteien generieren und die aber zur Lösung der Probleme wenig bis gar nichts beizutragen haben und unter deren Anhängerschaft aber Verschwörungstheorien deutlich weiter verbreitet sind als bei all den Anhängern aller anderen Parteien. Und wenn es ganz, ganz schlimm kommt, können Menschen sich aufhetzen lassen von populistischen Führungsfiguren, um gegen demokratische Institutionen vorzugehen. Wenn man ihnen nämlich zum Beispiel sagt, die Wahl wurde gestohlen und ihr müsst jetzt zum Kapitol marschieren, um die Ratifizierung des Wahlergebnisses zu verhindern, dann unterbindet man auf der Grundlage von Verschwörungstheorien in einem Akt der Gewaltausübung einen demokratischen Prozess und gefährdet dadurch die Demokratie, die man eigentlich bewahren möchte. Das kann passieren.
Ist das hier auch vorstellbar?
Ich kann mir das hier ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin hier wirklich, also ich muss ja auch deutlich entspannter, als ich das irgendwie zum Beispiel 2018 war, als das Buch erschienen ist, wo ich auch am Ende ja so schreibe, wir haben es hier wirklich so ein bisschen mit einer Fragmentierung von Gesellschaft zu tun. Das würde ich so gar nicht mehr schreiben, muss ich sagen. Sondern ich würde sagen, Spaltung ist eigentlich für Deutschland nicht der richtige Begriff. Ich würde eher von Abspaltung sprechen, weil wir doch zu Recht konstant so 10-15% der Bevölkerung haben, die sich im Grunde verabschiedet haben aus der Realität der anderen. Diese Zahl bleibt aber konstant, sie ist in der Corona-Krise auch konstant geblieben und das ist nicht schön, das schafft viele Probleme, aber ich glaube, dafür ist die deutsche Demokratie zu stabil, um davon wirklich ernsthaft gefährdet zu werden. Was andere Länder angeht, mache ich mir ganz andere Sorgen. Also wenn wir in die USA schauen, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, da haben wir im Grunde eine Spaltung, die durch die Mitte der Gesellschaft geht, zwei Parteien, eine Partei hat sich diese Verschwörungstheorie vom Wahlbetrug mittlerweile zum Mantra gemacht. Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Wir wissen mittlerweile immer mehr darüber, wie Trump und seine Anhänger und Verbündeten versucht haben, nach der Wahl 2020 das Wahlergebnis dann doch noch irgendwie so zu verändern, dass er Präsident bleiben kann. Also im Grunde eine genuine Verschwörung auf der Grundlage einer Verschwörungstheorie, was immer wieder vorkommt, Leute verschwören sich, um gegen die vermeintliche Verschwörung vorzugehen. Die Republikaner stellen in vielen Bundesstaaten systematisch die Weichen dafür, dass da eben nicht mehr jemand ist, der sehr integer ist, wenn dann irgendwie nachgezählt werden muss 2024. Und insofern können wir nicht ausschließen, dass 2024 ein Präsident im Weißen Haus landet, der Verschwörungstheorien entweder glaubt oder zynisch benutzt und eventuell sogar auch mit Mitteln an die Macht kommt, die nicht so ganz lauter sind. Und dann möge man sich mal die Situation von Deutschland oder der EU vorstellen, wenn wir einen amerikanischen Präsidenten haben, den man vielleicht nicht guten Gewissens anerkennen kann aus Deutschland heraus oder aus Europa heraus. In einer Welt, wie wir sie gerade erleben, eben auch mit dem Krieg in der Ukraine. Also das sind so die Dinge, wo ich mir deutlich mehr Sorgen mache, als was jetzt so in Deutschland selbst passiert. Und wir müssen gar nicht mal so in die USA schauen, wir können einfach nur nach Osteuropa schauen, Ungarn, Polen, das sind auch Länder, wo im Grunde Verschwörungstheorien so weit verbreitet sind und auch von den führenden Parteien benutzt werden, dass es ja auf EU-Ebene schon oft schwierig ist, überhaupt mal zu gemeinsamen Entscheidungen und Entschlüssen zu kommen.
Russland haben Sie gar nicht erwähnt jetzt?
Ja, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber ich meine, da sehen wir es ja auch, also dass die Rechtfertigung für die Invasion der Ukraine ja letztendlich auch ein Bündel von Verschwörungstheorien war, bis eben zurückgehend zu dieser Idee, dass die Revolution von 2014 von den USA und von der NATO orchestriert wurde und das im Grunde nur eine Marionettenregierung des Westens ist, mit der wir es da zu tun haben. Das ist ja eine Verschwörungstheorie, die wir auch finden, also durchaus auch in Deutschland in der verschwörungstheoretischen Gemeinschaft. Als ich das am 24. das erste Mal gehört habe, dachte ich, okay, Putin benutzt das sehr zynisch. Wenn wir sehen, also wie sehr sich offensichtlich die Russen verkalkuliert haben jetzt also bei dem Überfall auf die Ukraine, weil sie ja offensichtlich wirklich dachten, sie werden in manchen Teilen des Landes mit offenen Armen empfangen, muss man sagen, natürlich benutzt er das strategisch und gleichzeitig scheint er das selbst zu glauben, er und sein innerster Führungskreis. Man weiß ja auch gar nicht genau, was dann schlimmer ist, ob die Leute das zynisch benutzen oder wirklich glauben und dann solche Entscheidungen treffen.
Was haben gerade russische Einflüsse in Form von Russia Today, die ja weltweit Medienpräsenz haben, was für einen Einfluss haben die auf diese Szene, jetzt gerade in Deutschland, aber auch in den USA?
Also es ist schwer zu sagen, welchen Einfluss sie haben, weil das sehr schwer ist, das zu messen. Aber es ist ganz, ganz klar, dass sie wichtig sind in diesem Kontext. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über den Unterschied Verschwörungstheorie, Fake News. Und viele glauben es wirklich, andere verwenden es ganz zynisch. Und da haben wir natürlich staatliche Akteure, die Verschwörungstheorien ganz zynisch benutzen, um in westlichen Gesellschaften für Spannungen und Spaltungen zu sorgen. Und das kann man machen, indem man diese Theorien verbreitet. Man kann es aber natürlich auch machen, indem man dann den Verschwörungstheoretikern, die es ohnehin schon gibt in diesen Ländern, ein Forum bietet. Also ein Grund zum Beispiel, warum ganz viele auch eher so aus, ich sag jetzt mal, zumindest nominell einer linken Ecke kommenden Verschwörungstheoretikern sich gerade so schwer tun damit, also die russische Invasion zu verurteilen. Menschen wie Daniele Ganser und andere, das hat natürlich damit zu tun, dass deren Geschäftsinteressen ganz eng eben auch verknüpft sind eben mit diesen russischen Medien, weil die halt immer wieder bei Russia Today, bei Sputnik TV und so weiter auftreten durften. Und dadurch ist das schon eine wichtige Rolle, die spielen. Also ich glaube, es ist ganz typisch, dass wir in der Gegenwart immer, wenn Verschwörungstheorien so eine Wirkmächtigkeit entwickeln, halt an diesem Punkt ankommen, wo wir sagen müssen, es ist so eine Gemengelage aus vielen Menschen, die das wirklich genuin glauben. Und dann einer relativ begrenzten Zahl von, ich nenne sie jetzt mal Influencern oder Conspiracy Entrepreneurs, also quasi Verschwörungsgeschäftsleute, sagt man dann manchmal so, die das verbreiten, teils aus genuiner Überzeugung, aber eben auch, weil sie damit Geld machen. Und dann eben so Akteuren wie Russia Today und anderen russischen Medien, die das Ganze wirklich strategisch aus politischem Interesse betreiben. Und das vermischt sich dann und wirkt dann letztendlich zusammen. Und das ist schon nicht ohne.
Welche Instrumente, welche Methoden gibt es jetzt auch auf größerer Ebene, dass die Demokratie wehrhaft bleibt, so wie es hier ist, oder auch in den USA wieder dahin kommt?
Oh Gott, für die USA, da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Also ich glaube, dass die amerikanische Demokratie, die war, glaube ich, schon länger in einer großen Krise, einfach aufgrund auch der Tatsache, dass wir eine Verfassung haben, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, die einfach nicht ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse nicht nur des 21., sondern schon des 20. Jahrhunderts, weil sie sich gar nicht vorstellen konnte, dass es Parteien gibt und deshalb auch dazu führt, dass man sich lähmt immer wieder gegenseitig. Ich glaube, da wird es ganz, ganz schwer. Aber wenn wir über Deutschland reden, muss man sagen, es ist ganz klar, Aufklärung hilft. Bildung hilft. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Neigung zu Verschwörungstheorien sinkt mit dem Bildungsgrad. Wir wissen auch, dass dieses sogenannte Debunking, haben wir auch darüber gesprochen, extrem schwierig ist. Also wenn das mal in den Köpfen der Leute drin ist, extrem schwer, das wieder rauszukriegen. Aber was ganz gut funktioniert, ist halt Pre-Bunking. Wenn man Leute im Vorhinein aufklärt über das Funktionieren und das Argumentieren von Verschwörungstheorien, dann ist das im Grunde wie so eine Impfung so ein bisschen. Man sensibilisiert die Leute und stärkt deren Abwehrkräfte, weil sie wissen, was da passiert und wie das funktioniert. Deshalb ist es ganz wichtig, in Schulen zu gehen, mit Lehrerinnen und Lehrern zu arbeiten. Das ist was ich ganz viel mache. Material zu entwickeln, das könnte, glaube ich, noch konzentrierter passieren. Jede Landeszentrale arbeitet da irgendwie an der anderen vorbei. Landeszentrale für politische Bildung in Deutschland, da könnte noch mehr passieren. Man müsste auch mehr in die Erwachsenenbildung gehen, weil Sachen über Gewerkschaften machen, weil wir wissen, ältere Menschen glauben potenziell eher noch ein bisschen mehr an Verschwörungstheorien als Jüngere, wo das Weltbild noch gar nicht so gefestigt ist. Man hat dann so Programme wie Demokratie leben, das ist, glaube ich, bis 26 oder so, aber im Grunde sind die Leute danach viel wichtiger, dass man die erreicht. Aber gut, man möchte halt unten anfangen, weil wenn man es da mal gemacht hat, dann werden die Leute auch, die behalten das dann, ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann ist, glaube ich, wichtig, dass diese Beratungsangebote wirklich ausgebaut werden. Es ist so, dass ich nach 2 Jahren Pandemie und vielen Diskussionen auch mit der Politik nicht verstehen kann, warum so eine Einrichtung wie Veritas in Berlin dann ewig darum kämpfen musste, für 2022 noch eine Stelle mal wieder finanziert zu kriegen. Also es wird so viel Geld ausgegeben für die Folgen der Pandemie. Also warum kann man da nicht mal für 3-4 Jahre irgendwie 3-4 Stellen finanzieren, irgendwie als Land Berlin oder Brandenburg oder sonst was? Ist völlig unverständlich. Und das ärgert mich auch wirklich. Weil wenn man sagt, okay, wenn man einem Politiker sagt, wisst ihr, ihr müsst soziale Ungleichheit angehen, weil das treibt Verschwörungstheorien auch, dann verstehe ich irgendwie, dass die... Das würde sehr, sehr viel Geld kosten. Es wäre toll, wenn das passieren würde, aus vielen anderen Gründen auch. Aber das ist jetzt nichts, wo es nur um Verschwörungstheorien geht. Aber die Beratung ist was ganz anderes. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, das ist vielleicht der letzte Punkt, den man jetzt erwähnen kann, dass man in den Fällen, wo Verschwörungstheorien wirklich gegen Gesetze verstoßen, wirklich zur Gewalt aufrufen, den Holocaust leugnen, konsequenter dagegen vorgeht, als das gerade auch in der Pandemie lange Zeit geschehen ist. Es ist völlig unverständlich, warum jemand wie Attila Hildmann diese antisemitischen Hasstiraden in dieser Offenheit so lange so verbreiten konnte, ohne dass da gegen ihn vorgegangen wurde und er dann auch noch gewarnt wurde und sich absetzen konnte. Denn nicht nur kommt das dann dadurch immer alles raus in die Welt, sondern die Community fühlt sich dadurch auch ermutigt, weil die dann den Eindruck haben, die Sicherheitskräfte sind eigentlich auf unserer Seite, weil die machen da ja nichts. So wird das dann rezipiert online. Gleiches auf einem etwas anderen Level bei den ganzen Demos. Herbst 2020, es wird ständig gegen Abstands- und Maskengebot verstoßen. Man kann jetzt darüber reden, wie sinnvoll das ist bei Demonstrationen unter freiem Himmel, nach allem, was man weiß über die Verbreitung des Virus. Aber wenn das die Vorschriften sind, dann sollten diese Vorschriften auch eingehalten werden. Weil wenn man dann die Leute einfach machen lässt, obwohl sie diese Vorschriften verletzen und ihnen dann vielleicht noch die Gegendemonstranten und Demonstrantinnen aus dem Weg räumt mit Gewalt, dann schafft das halt ganz stark den Eindruck, die Polizei ist auf unserer Seite. Wir sind eigentlich die Mehrheit des Volkes, die anderen trauen sich nur nicht. Und dann wird man immer den einen Polizisten, die eine Polizistin finden, die ihre Nase in die Kamera halten und sagen, ja, ich sehe das ja eigentlich genauso wie die Demonstranten. Und das wird dann als repräsentativ genommen mit dem anderen zusammen. Und das ermutigt dann halt auch Leute, die vielleicht noch unsicher sind und gar nicht mit so einer radikalen Minderheit in Verbindung gebracht werden. Das ist, ja, es ist eigentlich doch die Mehrheit, die ich hier repräsentiere, wenn ich demonstrieren gehe. Das heißt, da, wo es wirklich haarig wird, muss man einfach auch mal konsequenter vorgehen. Und ich finde, dass das nicht geschieht. Also ich bin ja keiner, das ist, glaube ich, auch heute wieder klar geworden, der sagt, alle Verschwörungstheorien sind gefährlich, man muss das alles verbieten. Aber es ist halt so, in den Fällen, wo es wirklich gefährlich wird, müsste man einfach auch mal konsequenter vorgehen.
Vielen herzlichen Dank, Michael Butauer, Amerikanist und Experte für Verschwörungstheorien. Heute Abend noch eine Veranstaltung im Franz K., Montagabend, 11. April, 20 Uhr. Wie läuft's da ab?
Ich glaube, ich werde erstmal so 25 Minuten ein bisschen was allgemein über Verschwörungstheorien erzählen und dann gibt es einen Dialog, ein Gespräch, wo es dann vor allem um die Corona-Pandemie geht und die Rolle von Verschwörungstheorien da. Und dann wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Einwände zu formulieren und dann werden wir ein bisschen diskutieren.
Montagabend, 20 Uhr im Franz K. Michael Butauer und heute hier. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für die Arbeit.
Vielen Dank. Ich danke mich für die Einladung. Freue mich aufs nächste Mal.
Ja, das wird sicher auch wieder sein. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag und in der Wiederholung nochmal Dienstagmorgen. Außerdem dieses Interview auch dauerhaft auf der Webseite nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's dann am Karfreitag, dann nicht live, sondern ein Best-of aus diesem Jahr. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.